Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio Anna Born, Junita Horch und mein Name ist Julia Wanicek. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Schluss mit bindungsorientierter Erziehung. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drücke jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, Mädels, heute total interessantes Thema, was wir auch schon so ein bisschen besprochen und beobachtet haben in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben so das Gefühl bekommen, dass nachdem es so einen regelrechten Hype um bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung gab, also dass es da gerade eher so eine Art Gegenbewegung schon fast zu verzeichnen gibt in dem Bereich. Es gab eine bekannte Influencerin, die auch so ein Buch, glaube ich, darüber geschrieben hat, dass sie sich jetzt abwendet von BO-Erziehung. Und wir wollen heute klären, was sind die Gründe? Warum gibt es jetzt so eine Abwendung davon? Warum macht es aber unserer Meinung nach vielleicht trotzdem Sinn, daran festzuhalten? Ist ja schließlich hier auch unser Name, ist Programm sozusagen. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, lass uns vorklären, was BO bedeutet. Weil bindungsorientiert und bedürfnisorientiert, das sind zwei verschiedene Sachen, die aber ganz viele Überschneidungen haben. Also bedürfnisorientiert ist Hintergrund des GFK, also der Rosenberg,
gewaltfreie Kommunikation.
Gewaltfreie Kommunikation. Genau, wo es ganz viel um Bedürfnisse geht, hinter dem Verhalten. Und aufgrund, deswegen handelt jeder für sich und da immer gucken, was ist eigentlich wirklich das Bedürfnis hinter dem Verhalten, was vielleicht schwierig ist. Und bindungsorientiert ist, da hat die Bindung oder die Beziehung den Fokus. Das geht zurück auf Bowlby und Ainsworth mit ihren ganzen Studien. Und das sind zwei verschiedene Blickpunkte, wird häufig gemischt, weil es eben ganz viele Überschneidungen gibt. Aber mit BO wird meistens bedürfnisorientiert gemeint.
Genau, aber wir verwenden es auch oft Synonym.
Als Synonym, ja. Weil es eben so ähnlich ist.
Mhm. Ich glaube auch, warum sich so viele davon abwenden, ist, dass viele sehr perfektionistisch an die Sache rangehen. Und vielleicht entsteht auch so der Eindruck, dass man alle Bedürfnisse erfüllen muss und dass es nur um die Kinder geht und gar nicht um einen selber. Mhm. Und solange die Kinder noch sehr klein sind, ja, ist es tatsächlich so, weil sie auf uns angewiesen sind. Wir Eltern stecken zurück. Mhm. Aber es darf sich dann auch gern wieder um uns drehen, um unsere Bedürfnisse. Und ich glaube, dass viele das gar nicht so verstanden haben, dass es auch um die Bedürfnisse der Eltern geht, sondern nur die Bedürfnisse der Kinder im Blick haben und dadurch auch sehr schnell ausbrennen oder halt merken, es tut ihnen nicht gut, aber dann auch dem Familiensystem tut es dann gar nicht mehr gut. Oder auch dieser perfektionistische Anspruch, ich darf keine Fehler machen und sobald ich irgendwas falsch mache, mein Kind anschreie, dann ist sofort was kaputt bei meinem Kind und es wird jetzt Langzeitfolgen haben.
Die Bindung zerstört.
Genau, die Bindung ist zerstört und dass es sehr dramatisch ist. Oder uns haben auch viele Eltern geschrieben, die dann schon ältere Kinder hatten und dann erst von in Bindung gehört haben. Ach schade, ich habe so viel falsch gemacht und haben dann schon gedacht, es ist alles vorbei. Dabei ist Bindung ja etwas, was immer wieder hergestellt werden kann. Und ich glaube, dass viele Eltern sich da einfach so einen riesen Druck mitmachen. Oder ja, und dann funktioniert es auch nicht.
Ich glaube auch dadurch, wann haben wir angefangen mit Podcast
2020,
ja, das war für uns auch persönlicher Aufbruch, das war unglaublich die Zeit und ich glaube auch, dass wir auch selber oder ich zumindest auch immer ein bisschen Angst hatte, oh nein, die Bindung geht kaputt, oh nein, mein Sohn fühlt sich nicht gesehen oder meine Tochter und deshalb, ich muss mich ganz viel kümmern, wie du sagst, ganz zerbrechliches Konstrukt und ich meine auch, dass wir auch am Anfang dieses durch einen Podcast-Folgen in gewisser Weise irgendwie vermittelt haben, ohne dass wir es wollten. Vielleicht auch, weil wir selber noch so verunsichert waren, selber auf dem Weg. Ne? Deswegen mag ich mittlerweile viel lieber das Wort Bindungsriss anstatt Bindungsbruch, weil Risse gibt es immer wieder in Beziehungen. Aber hey, aber kann man alle reparieren, ja, kein Problem. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ich bin ein Mensch. Und diese Leichtigkeit hat auch uns am Anfang gefehlt. Und ich glaube, da haben auch ganz viele ganz viel Druck verspürt.
Ja, und aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn du dein Erziehungsziel umstellst oder einen neuen Weg gehst, das hat so viel Unsicherheiten. Darüber haben wir auch schon mal geredet.
Ja, ja.
Und ich muss sagen, hätte ich jetzt, ich war jetzt in so einem Raum, sage ich mal, in so einem Lebensabschnitt, wo ich nicht so viel Bewertung von außen hatte. Ich konnte mich ausprobieren, ich konnte durchhalten und diesen Weg gehen und das hat mir geholfen. Hätte ich jetzt aber permanent diesen Druck gespürt von außen, die Bewertung, ich weiß gar nicht, ob ich auch so durchgehalten hätte. Genau.
Ist,
ja. Und es ist halt ein Prozess, das muss man sehen. Es ist keine Zauberformel, es ist ein Umdenken, es ist eine Haltung und es ist ein Weg, den, ja, der sich durchzieht.
Genau.
Das passiert nicht. Ich sage jetzt einfach mal einen anderen Satz und dann wird jetzt alles wieder gut.
Genau, dann ist jetzt auf einmal alles anders.
Ja, genau.
Und ich glaube auch in christlichen Kreisen hält sich auch immer noch hartnäckig dieses Vorurteil, also nicht nur in christlichen, aber da spüre ich es besonders, dass BO ist das gleiche wie laissez-faire. Also keine Führung,
keine Regeln.
Das Kind darf machen, was es will, so nach dem Motto. Weil es ist so das Gegenteil zu autoritär und damit ist es laissez-faire. Also, und das ist auch so etwas, was immer noch in den Köpfen ist.
Ja, wobei es bei uns ja ganz viel um Führung geht, aber um liebevolle Führung, ganz viel Klarheit.
Ja, klar.
Und eigentlich eher um Verantwortung.
Ja.
Es geht nicht um Macht, sondern um Verantwortung.
Und Sicherheit dem Kind zu geben.
Genau, das wird halt häufig nicht gesehen. Ja. Das wird nur
weil die Alternative
geachtet, wer
fehlen.
Hat hier die Macht.
Das ist auch so, weil man weiß nicht, wie sonst.
Mhm. Also, ergo, zusammengefasst, auf der einen Seite zu wenig Verständnis, was BO eigentlich heißt oder wie es eigentlich richtig durchgeführt wird, eben und dann auch falsche Anwendung von BO, wo es dann durch zu Stress bei einem selbst mehr gekommen ist. Aber auch, möchte ich auch noch erwähnen, ein Grund, den ich hier unbedingt mit anfügen möchte, es ist schon so, in meinem Gefühl und ich glaube auch im Gefühl von euch, wir hatten kurz drüber gesprochen, dass es in der Gesellschaft allgemein so zu einem gefühlten Rechtsruck gekommen ist, wo so die Hinwendung zu alten Werten, die Stabilität und Sicherheit versprechen, so im Vordergrund steht. Also gerade wenn neue Wege von Menschen beschritten werden in der Erziehung, dann ist das natürlich auch mit Unsicherheit verbunden. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und es ist auch eine Herausforderung ans Nervensystem, ja. Und in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir gerade leben, wenn wir in die Welt schauen, wo wir viel Instabilität, Unsicherheit wahrnehmen, dann ist natürlich der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit, den wir in alten Werten, in alten Erziehungsmethoden dann suchen, weil die uns das, anscheinend bieten können. Und da möchte ich auch noch einen kurzen Buchtipp mit reinbringen. Dieses Buch hier, das ich hier habe von Herbert Renz-Polster, Erziehung prägt Gesinnung, da geht es nämlich genau darum. Und das ist also auch ein super Buch in diesem Zusammenhang mit dem Rechtsruck oder gefühlten Rechtsruck der Gesellschaft, was wir euch da ans Herz legen möchten. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, weil das eigentliche Missverständnis liegt ja ein bisschen tiefer. Wir haben es gerade schon angesprochen oder am Anfang hast du es auch gesagt, Anna, dass BO, Bedürfnis- oder bindungsorientierte Erziehung, ja kein Rezept ist, was wir dann neu als neue Methode einfach anwenden können.
Ja, und das macht es echt herausfordernd. Ich kann mich noch erinnern an diese Instagram-Post, wisst ihr noch mit, wenn mein Kind wütet, dann mach dies, dann das. Und dann ganz viele Tipps und dann hattest du einen richtigen Fahrplan. Mhm. Und das war so ganz in, diese Checklisten auch zu erstellen oder Satzvorlagen. Was sage ich denn stattdessen, was am Anfang absolut hilfreich ist, weil am Anfang war ich auch erstmal lost, weil das war für mich eine komplett neue Denkweise, eine komplett neue
Welt.
Art, auch mit Kindern umzugehen. Die Sache ist aber, dass wenn es dabei bleibt, wird sehr schwierig. Wird sehr schwierig, weil all diese Sätze funktionieren nicht, wenn du nicht deine eigenen Sätze findest, die zu dir passen.
Kurze Zwischenfrage.
Und bei neurodivergenten Kindern kannst du das richtig knicken, viele Teile, oder?
Daran habe ich gerade gedacht, welche BO-Methode hat bei euren neurodivergenten Kindern überhaupt nicht funktioniert? Ganz kurz.
Oh, ganz häufig war immer dieses Wutkissen, ja? Wenn dein Kind wütend ist, nimm ein Wutkissen. So, mein Schatz, wenn du wütend bist, schlag hier rein. Forget it.
Ja.
Nicht mal bei einem neurotypischen Kind, weil es ist so unnatürlich, diese Handlung.
Mhm.
Ja, wurde häufig auch gesagt und da verzweifelt man. Haben doch alle gesagt, aber es funktioniert nicht.
Ja. Das stimmt, das war bei uns auch so ein Punkt, dieses Wutkissen.
Bei uns war es über Gefühle reden, weil das neurodivergente Kind blockt sofort ab. Mhm. Also das geht zu tief, das ist zu verletzlich, zu, ja, das hat auch nicht geklappt. Also da über die Gefühle zu sprechen, einzuordnen, sehr selten, muss ich sagen.
Ja, oder als mit Wut, du als Eltern musst vorbildlich sein, wie man mit Wut umgeht. Wenn du stammst und deine Wut anders ausdrückst, macht es ein neurodivergentes Kind, lernt das dann auch.
Ja, hat nicht immer so funktioniert.
Ja, Bruchstücken, weil die halt andere Sachen brauchen.
Das stimmt. Aber darüber werden wir auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge sprechen. Also BO wurde eher wie eine Methode benutzt. Es ist aber ein Mindset. Eine Haltung.
Genau. Und Beziehung funktioniert nicht mechanisch. Also da muss man sich auch auf das Kind einstellen und auf sich selber gucken, okay, was passt auch zu mir? Was ist authentisch? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dass es authentisch bleibt und nicht irgendwas Übergestülptes, wo man merkt, okay, das bist gar nicht du, der da gerade spricht. Aber für den Anfang fand ich es doch sehr hilfreich, solche Sätze zu haben, einfach auch solche Wörter zu benutzen. Ich habe vielleicht kurz als Beispiel, als mein drittes Kind geboren wurde, habe ich nicht, man fragt ja Kinder immer, was willst du? Und als mein drittes Kind geboren wurde und ich über die Bindungs-, also das so gelernt habe, da habe ich immer gefragt, was brauchst du? Und das war so spannend, weil sie hat das übernommen. Und später hat sie auch immer gesagt, ich brauche jetzt kuscheln. Ja, und ich brauche jetzt das. Das war ein ganz anderes Wording. Und man hat, ist dann ganz anders auf sie eingegangen, ja, weil sie genau sagen konnte, was ich brauche. Oder auch diese Formulierung, bist du bereit, das Kind zu fragen? So, wir machen jetzt das, bist du bereit? Das ich arbeite jetzt im Kindergarten als Integrationskraft und auch dort, ich merke es gar nicht mehr, aber ich rede schon so, ja, und dann frage ich auch das Kind, bist du jetzt bereit? Und neulich hat das Kind mich selber gefragt, ja, wollen wir jetzt gehen, bist du bereit?
Ach,
und das fand ich total süß. Das ist schon, naja, es ist schon sehr hilfreich, aber es muss wirklich authentisch sein.
Ja, genau. Ja. Okay, aber wir fassen zusammen, viele haben bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Erziehung wie ein Rezept oder ein Programm abgespult, angewendet und haben dann gemerkt, ich mache alles richtig, aber irgendwie klappt es nicht. Und waren dann frustriert, haben gezweifelt, haben sich davon wieder abgewendet. Aber die entscheidende Frage in dem Ganzen ist ja nicht unbedingt, was habe ich falsch gemacht, welchen Schritt habe ich jetzt übersehen oder warum funktioniert es nicht.
Welchen Satz brauche ich?
Genau, welchen Satz hätte ich besser sagen können, sondern ja, was steht denn dahinter? Also worum geht es denn eigentlich?
Ja, und das ist... Oh. So ein krasses Thema, weil es geht letztendlich ums Nervensystem, ja? Weil Kinder antworten nicht auf mein Verhalten, sondern vielmehr auf mein Nervensystem. Sie reagieren auf mein Nervensystem. Bedeutet, wenn ich meinem Kind sage, du darfst wütend sein, ich bin da, ist okay, ja, aber ich innerlich koche und kurz davor bin meinem Kind eine zu scheuern, ja? Mein Kind spürt meine Angespanntheit, ja? Und da nützt es viel mehr, authentisch zu sein, und zu sein und zu sagen, boah, ich bin gerade richtig sauer, ich brauche mal eine Zeit für mich. Ich bin gleich wieder da für dich. Ja? Aber die Kinder antworten auf unser Nervensystem. Und ich möchte mal kurz ausführen, was das eigentlich bedeutet. Stephen Porch hat die Polyvagaltheorie entwickelt und die ist phänomenal, weil die erklärt so viel in zwischenmenschlichem Handeln, ja. Es gibt einmal den Vagusnerv, der ist für Sicherheit zuständig. Das ist das, was Kinder brauchen, damit die sich wieder beruhigen. Vagusnervstimulation, ja, nach der Wut. Und wir auch. Ich brauche auch ständig Vagusnervstimulation, gerade wenn ich in der vor den Schülern stehe, Unterricht und so. Genau, der ist für Sicherheit zuständig und dass ich auch zugewandt sein kann, dass ich empathisch bin, dass ich mein eigenes Wording finde, weil ich mit mir verbunden bin, ja. Dann ist aber so, wenn wir aufgewühlt sind, dann geht der Sympathikus an, der ist für Kampf zuständig oder für Flucht, für du blödes Angriff. Ding und jetzt scher dich mal und jetzt mach und deine Geschwister machen doch, und, ne, wo wir einfach auf Kampf auch gehen. Das ist dann eben, wenn wir angespannt sind, Sympathikus, und wenn das alles nicht hilft und das uns richtig überfordert, greift dann der dorsale Vagusnerv, das geht dann in die Erstarrung, dass wir auch passiv werden können, dass wir handlungsunfähig werden, ohnmächtig uns fühlen, ja. Und allein dieses Wissen, wir reden in unserem Elternkurs verbinden statt schimpfen, haben ein ganzes Modul darüber und die ganzen geführten Gebete zielen auch darauf ab, ja, dass wir wieder Sicherheit finden, auch für unser inneres Kind.
Für uns selbst, damit wir es an unsere Kinder.
Damit, na, weil wenn und wir ständig im Sympathikus sind, also im Kampfmodus, dann können wir unserem Kind keine Sicherheit ausstrahlen. Und die Sache ist, dass Kinder nur im Sicherheitsmodus, wenn der Vagusnerv aktiviert ist, also wenn Bindung aktiv ist, wenn sie sich sicher gebunden fühlen, können sie dazu lernen. Sie können sich dann erst entwickeln.
Da passiert Wachstum, ne?
Und wir auch. Und wenn wir ständig im Anspannungsmodus sind von, habe ich das jetzt richtig gesagt? Und was muss ich jetzt machen? Und was kommt als nächstes? Und dann reagiert unser Kind auf unser Nervensystem. Und das ist sau anstrengend.
Ja, weil wir sind nicht mit uns selbst verbunden, wir sind nicht geerdet, wir sind nicht ruhig, ja. wir strahlen das dann auch nicht ja. aus.
Wir versuchen unser Kind ständig zu regulieren, aber eigentlich müssen wir uns selber regulieren, damit unser Kind Ruhe finden kann.
Ja, ich finde, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als könnten wir was dafür. Wie gesagt, das ist ein Lernprozess,
ja.
aber diese Phase muss man erstmal überstehen.
Ja, ja.
ja, also das ist ganz normal, diese Phase.
Ja, das dass ist man messy, also da kommt es auch zu,
genau.
ja, und es wird nicht immer klappen. Es ist nicht so, wir möchten ja gerne Rezept und dann ist richtig.
Einfach durchhalten, ja. bis es in einen auch übergeht und authentisch wird.
Genau.
Und dann sieht man auch die Erfolge.
Es ist ein Prozess und da geht nicht nur geradlinig nach oben, genau. sondern auch mal zurück.
Ja, und mein Sympathikus und der dorsale Vagus, also ich bin ständig in Kampf, Flucht oder Erstarrungsmodus in meinem Alltag, auch mit meinen Kindern. Und allein das zu merken, weil du sagst, es ist ein Wachstum, es heißt doch nicht, dass das bei mir nicht mehr passiert. Es heißt aber, ich erwische mich dabei und sage, boah, krass, ich bin gerade richtig, was mache ich jetzt?
Und du weißt, was passiert.
Was mache ich jetzt? Ja, dass ich das meinem Kind lerne, auch zu kommunizieren. Ich brauche jetzt eine Auszeit, ich brauche jetzt Me-Time und dann kann ich mich richtig gut wieder um dich kümmern. Das ist ein Lernprozess, dass ich lerne, mich selber zu lesen und
mich selber auch zu führen, dann kann ich auch mein Kind führen. Weil das Kind fängt sonst an, wenn es merkt, ich kann hier keine Koregulation und Sicherheit bekommen, sich selbst irgendwie zu führen und sich diese Sicherheit und Kontrolle irgendwie zu holen. Und
ja, dann kommandieren und
kein Kind an zu kommandieren, genau, um sich das wieder.
Ja, und darum geht es doch eigentlich am meisten in WO, eigentlich mehr um uns selbst, also um uns Erwachsene, dass wir ja uns besser kennenlernen und das wird alles verändern eigentlich. Deswegen haben wir auch im Kurs Verbinden statt Schimpfen auch einen ganzen zweiten Teil, wo es nur ums Elternherz geht.
Genau. Ja,
ja, ich würde vielleicht noch ein Beispiel erzählen aus dem Schulalltag. Ein Junge, der immer wieder in Konflikte kommt mit den anderen, auch mit ganz üblen Schimpfwörtern und so. Und der war kurz davor, wieder auf jemanden drauf zu gehen. Ne? Und ich habe einfach gesagt, stopp, ihr geht jetzt raus, ich rede jetzt mit dir alleine. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihm zugehört. Also ich habe wirklich noch, was ist los? Wie fühlst du dich? Oh, die haben das gesagt. Oh Mann, was hat das in dir ausgelöst? Du fühlst dich bestimmt ausgeschlossen. Ich habe das validiert. Ich habe das ernst genommen. Ich habe ihm Worte gegeben für sein Innere. Ich habe gesagt, du, das ist dann ganz normal, dass du wütend bist und zuhauen möchtest, ganz ehrlich. Das steigt dann richtig. Ne? Und nach dem Gespräch hat er zu mir gesagt, weil der gesagt hat, wir haben schon mit Klasslehrern geredet. Die Eltern haben schon geredet. Sie sind die Erste, die mir geglaubt hat. Und danach ging es auch wieder. Also er war danach wieder
beruhigt.
Er war reguliert, aber dadurch, dass jemand da war, der ihm einfach zugehört hat, der das gesagt, der wahrgenommen
der
hat.
Der verstanden hat.
Mhm. Und das ist wieder Beziehung. Und Beziehung reguliert, koreguliert, sodass wir wieder in Interaktion miteinander treten können.
Das war jetzt Jugendalter?
11.
11, okay.
Ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich im Kindergarten arbeite. Auch da sehe ich es immer wieder, wenn ein Kind gerade eingewöhnt wird und total desreguliert ist, weil es jetzt die Trennung hatte von der Mutter. Und auch da, was einfach diese Nähe, die ganz viel Sicherheit gibt, die das Nervensystem reguliert. Auch Worte, ja, du willst zu deiner Mama, du vermisst sie. Und einfach, dass das Kind auch weinen darf, wo ich dann sage, okay, du darfst weinen, du bist traurig oder auch wütend, ja. Und das braucht natürlich auch Zeit und Geduld, aber durch die Nähe, durch das Validieren, durch das Zuhören, durch das Ernstnehmen auch des Problems, weil das Kind hat ein Problem in dem Moment, eine sehr große Not, reguliert sich das Kind.
Ja, und
das hilft nicht zu sagen, ist nicht so schlimm, hör auf zu weinen. Ja, das sind auch so Sätze, die ich höre.
Bist selber schuld.
Ja, ja das, was hilft, ist diese Koregulation.
Ja, und ich finde es auch so schön, dass ihr in diesen Situationen die Zeit habt oder euch die Zeit nehmen konntet, auch auf diese Kinder so einzugehen, weil das ist ja genau das, was in unserem Schulsystem, im Kindergarten, das ist, was oft fehlt, wo dann die Kinder dysreguliert bleiben und wir uns dann ärgern über die Verhaltensprobleme, die das mit sich bringt. Aber ich möchte jetzt noch zum Abschluss zu einem eigentlichen Kern kommen, weil eigentlich, also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Erziehung und BO, aber eigentlich, was uns ja damals so fasziniert hat, als wir die bindungsorientierte Erziehung kennengelernt und gefunden haben praktisch, war ja, dass es für uns so tief geistlich war, dass das ja dem, wie wir uns Gott vorstellen, wie Gott ist, so am nächsten gekommen ist, dass das so voll und alles in uns revolutioniert hat. Also eigentlich reden wir hier nicht nur über Erziehung, sondern wir reden über ein Menschenbild, das man hat, wenn man bindungsorientiert erzieht, und somit auch automatisch über ein Gottesbild, das man hat. Also wenn man bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung richtig versteht, dann heißt es ja auch im Übertrag jetzt auf den Glauben auf Gott, dass Gott kein Strafender ist, der da sitzt und unser Verhalten kontrolliert, sondern ein Beziehungsgott ist, der uns Sicherheit schenken möchte, der uns ohne Angst führt. Also die Führung, die wir durch ihn erfahren, geschieht ohne Angst. Und dass er uns Grenzen setzt oder gibt oder wie auch immer aufzeigt, aber ohne Liebesentzug, was wir ja auch in der Erziehung so machen möchten. Und viele Abwehrreaktionen gegen BO sind letztlich, wenn ich jetzt auf den Kirchenkontext schaue, Abwehr gegen so ein Gottesbild, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja, es fordert halt extrem, es fordert. Und ich habe auch mal einen Satz gehört, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war. Also wie ich mit Kindern umgehe, zeigt im Kern, wie ich auch über Gott denke.
Das ist stark.
Und das, weil wir halt häufig dann sagen, ich glaube an einen Gott der Liebe, aber das Kind muss ich irgendwie unterdrücken, ich muss es in die Bahn bringen und so, ja. Aber in mir selber, ich weiß selber noch die Momente, gerade in der Anfangszeit, wie häufig ich geweint habe, weil ich so gerührt war, weil ich gemerkt habe, aha, so geht Gott mit mir also um. Also bindungsorientiert hat mir ganz viel gezeigt in der Praxis, wie Gott eigentlich mit mir umgeht. Was in der Bibel an so vielen Stellen ist, aber ich konnte es nicht sehen, weil es für mich kein Erlebnis war bisher. Und das ist das Schwierige in der Diskussion mit anderen. Wenn du das selber nie erlebt hast, dann rührt es etwas in dir auf. Es ist auch sehr schmerzvoll, weil all die Momente, wo du es anders gebraucht hättest, aufrührt. Es ist aber danach, hat auch zur Folge, dass ich über Gott nachdenken muss. Und das nimmt ganz viel Sicherheit weg. Wie geht Gott eigentlich mit mir um? Wie redet Gott mit mir? Und das ist ein ganz, ganz krass tiefer Einschnitt. Und da ist unsere persönliche Bindungsgeschichte entscheidend, auf die wir gucken dürfen, weil sie prägt letztendlich, wie wir Gott sehen und wie wir mit unseren Kindern umgehen.
Ja, und das dann umstellen zu wollen, ist total schwierig, weil wir uns da auf einen ganz großen Prozess eigentlich einlassen müssen. Und das wollen viele nicht. Deswegen können wir die tot argumentieren mit irgendwelchen Studien, warum BO Sinn macht. Aber das kommt gar nicht an, weil sie gar nicht darüber nachdenken wollen, dass sich da viel auch vielleicht ändern müsste.
Ja, für mich ist noch die Unterscheidung wichtig, biblisch oder christlich. Ja, in der Bibel steht auch was über Völkermord und über Sklaven. Ja, es steht in der Bibel, ist biblisch. Aber für mich ist der Maßstab, ist es christlich? Ist es so, wie Jesus gelebt hat? Und da habe ich auch als am Anfang bei der GfK so viele Parallelen gesehen. Ich habe gedacht, boah, das ist Jesus mit Würde, mit Liebe, mit Verständnis, mit Geduld. Das war für mich so eine krasse Parallele. Ich gedacht habe, das ist eigentlich voll der christliche Weg.
Wir haben ja auch noch zu diesem geistlichen Thema eine Buchempfehlung für euch von Ty Gibson, Die Liebe, auch ein tolles Buch.
Absolut, es berührt mich so tief, einfach zu sehen, wie krass tief die Liebe geht und wie krass die Liebe Gottes Charakter durchdringt. Also ich sage mal Gottes Liebe, aber beim Lesen dieses Buches denke ich mir, krass. Krass. Also wird wieder ganz neue Schichten bei mir an tatsächlich.
Danke. Ja, also absolute Empfehlung an dieser Stelle. Also wir halten fest, bindungsorientierte oder BO-Erziehung ist nicht gescheitert, sondern sie wurde oft falsch verstanden, verkürzt oder falsch vermittelt. Es ist kein Trend, keine Methode, kein Rezept, sondern eine Haltung und eine Einladung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, was manchmal auch unbequem ist. Vielleicht ist es ja genau jetzt die Zeit, mehr in die Tiefe zu gehen. Tiefe statt Perfektion, Führung statt Angst und Bindung statt Kontrolle. Danke Mädels, dass ihr mit dazu beigetragen habt. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Du hörst Wut, ich meine Nähe.